10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Heute mit einem Gast, der schon zum dritten Mal bei uns im Podcast ist, weil es immer wieder so viel mit ihm zu besprechen gibt. Wir sprechen miteinander am Abend des 31. Mai. Ich sage das deswegen, weil wir über ein Thema sprechen, bei dem es fast täglich neue Entwicklungen gibt, nämlich die Situation in Israel und in Gaza. Und genau da bin ich verbunden in Israel mit dem Historiker und Antisemitismusforscher Moshe Zimmermann. Schön, dass Sie wieder unser Gast sind. Und ich möchte mit Ihnen natürlich über Israel sprechen, aber erst einmal über Deutschland, denn Sie waren vor kurzem da und natürlich möchte ich hören, wie Ihr Eindruck war, als Sie jetzt vor wenigen Tagen in Deutschland waren.
Also man sieht, dass in Deutschland genauso wie in Frankreich, in anderen Ländern, auch in den USA, die Reaktion auf die Fortsetzung des Krieges viel Abneigung gegen Israel schafft. Das ist nicht allzu aggressiv und das ist nicht überall, aber diejenigen, die aktiv werden, werden gegen Israel aktiv, wenn man will, für Palästina. Und so verliert Israel die internationale Unterstützung immer mehr und mehr. Man kann einen Krieg nicht weiterführen auf diese Art und Weise, ohne eben mit solchen Reaktionen zu rechnen.
Wie ist man denn mit Ihnen umgegangen jetzt in der Zeit in Deutschland? Wir erleben ja, zumindest was Berichterstattung angeht, auch immer wieder eben Berichte über zunehmenden Antisemitismus, der sozusagen im Gewand der Israel-Kritik daherkommt. Haben Sie in dieser Art eine Veränderung in Deutschland wahrgenommen jetzt aktuell?
Was man spürt, ist eben, dass die Kritik an Israel immer pauschaler wird und dass diese Pauschalisierung dafür sorgt, dass am Ende auch in der Kritik antisemitische Elemente mit hineinkommen, gewollt oder ungewollt. Es gibt die alten Bilder, die alten Vorurteile, die schließen sich an die Diskussion irgendwie an. Das ist das, was ich als Antisemitismusforschung, als Antisemitismushistoriker erkennen kann. Persönlich bin ich also mit dieser Art von Antisemitismus nicht direkt konfrontiert, aber indirekt, wenn ich auf die gesamte Szene schaue, kann ich das so feststellen.
Jetzt haben wir in Deutschland ja die ganz seltsame Situation, dass natürlich die Solidarität mit Israel Staatsräson ist, darüber haben wir schon gesprochen. Gleichzeitig, wenn ich das juristisch richtig einschätze, müsste ja dieser Haftbefehl, der besteht gegen Netanyahu, müsste auch bei einem Besuch in Deutschland, wenn er auf Staatsbesuch wäre, hier vor Ort vollstreckt werden. Erleben Sie in Deutschland auch eine gewisse Zerrissenheit zwischen dieser besonderen Situation und der ja unverbrüchlichen grundsätzlichen Solidarität mit Israel?
Man muss sich endlich entscheiden, ist man solidarisch mit Israel oder solidarisch mit Netanyahu? Also diese Identifizierung Netanyahus mit Israel aus der Sicht der Deutschen und aus der Sicht der Europäer ist ein Hindernis auf dem Weg für eine eigentliche, echte Solidarität mit Israel. Man muss mit den Interessen, mit den wahren israelischen Interessen solidarisch sein und dann muss man unterscheiden können zwischen dem, was Netanyahu tut, was der Galant tut und was eigentlich der israelischen oder mit der israelischen Bevölkerung zu tun ist oder wie man auf die Beziehungen zu Israel, zur israelischen Bevölkerung aufrechterhält.
Aber haben Sie das Gefühl, dass dieser Entscheidungsprozess im Gang ist? Ich habe eher das Gefühl, man ist politisch da so in einer kleinen Schockstarre im Moment, weil man nicht gedacht hätte, vor dieser Entscheidung mal zu stehen.
Es ist klar, dass man nicht die Lage durchdacht hat, vor oder nach der Entscheidung des Haager Gerichts. Man hat immer quasi automatisch reagiert. Alles, was aus Israel kommt, ist im Interesse Israels. Solidarität mit Israel muss sich überall zeigen, indem man jede Art von Kritik an Israel ablehnt. Und in dem Moment, wo eben man eine Entscheidung treffen muss, steht man vor einem Nichts eigentlich. Da muss man sich neu überlegen, wie man diese Gegensätze irgendwie überbrückt. Solidarität mit Israel einerseits und die Entscheidung dieses Gerichts zu akzeptieren.
Wie ist diese Entscheidung, diese beiden Haftbefehle gleichzeitig gegen Netanyahu und gegen den Führer der Hamas, wie ist das in Ihrem Umfeld aufgenommen worden? Hat Sie das überrascht, die Tatsache, die Gleichzeitigkeit? Was hat das für Wellen geschlagen bei Ihnen?
Also wir wurden in dem Sinne überrascht, weil wir nicht wussten, wie weit die Verhandlungen um diese Frage schon gegangen sind. Man ist selbstverständlich in meinem Umfeld, das heißt, ich lebe in Israel und die Leute, die um mich herum sind, sind Israelis. Man ist selbstverständlich irgendwie betroffen deswegen, weil man hier Hamas mit Israel gleichgesetzt hat. Das heißt, auch hier ist das Problem, dass man nicht unterscheiden kann zwischen Israel und israelischer Regierung. Also wenn die israelische Regierung und wenn Netanyahu gleichgesetzt wird mit Sinwar, bedeutet es für die meisten Israelis, man hat Hamas mit Israel gleichgesetzt. Das ist selbstverständlich ein Affront, das ist auch ungerecht und das ist ganz bestimmt nicht der Anfang eines konstruktiven Prozesses.
Sie haben vorhin gesagt, so isoliert kann man nicht weiter Krieg führen in der Art und Weise. Haben Sie das Gefühl, dass diese zunehmende Isolation schon Auswirkungen hat?
Die falschen Auswirkungen, also statt in der israelischen Regierung zu Raison zu kommen, das heißt, sich überlegen, ob die Fortsetzung des Krieges überhaupt noch Sinn hat, versucht man, sich einzuigeln, trotzig zu reagieren, den Krieg noch weiter zu intensivieren. Nach der Parole, also je isolierter, desto klarer ist unsere Lage. Und die Lage ist immer nach dieser Vorstellung, wir gegen die ganze Welt, wir gegen den weltweiten Antisemitismus. Wenn man es so sieht, ändert man nicht die Taktik, ändert man nicht den Weg und man macht so weiter wie bisher.
Und man überschreitet immer wieder die roten Linien, die vielleicht von anderen Regierungen gesetzt werden. Wir erleben ja im Moment durchaus zunehmende militärische Aktivität auch wieder, gerade mit Zielrichtung auf Rafah. Wie wird das in Israel diskutiert im Moment?
In Israel ist es sehr schwer, darüber zu diskutieren. Die Israelis haben von der politischen Leitung, auch vom Militär, die Parole erhalten, wir kämpfen bis zum absoluten Sieg über Hamas. Solange dieser Sieg nicht registriert wurde, ist man für die Fortsetzung des Krieges. Dass die Zielsetzung von Beginn an eine falsche war, eine Illusion war, das will man nicht akzeptieren, das will man nicht wahrnehmen. Deswegen ist die Mehrheit der Bevölkerung eben für die Fortsetzung des Krieges, für die Unterstützung des Militärs und der Regierung in dem, was sie tut, auch in Rafah. Das macht auch, was jetzt in Rafah passiert, macht auch Sinn. Also wenn man die Unterstützung, die über die Tunnel aus Ägypten, aus dem Sinai nach Gaza kommt, blockieren will, muss man irgendwie diese Tunnel beherrschen oder mindestens entdecken. So weit, so gut. Aber das Problem ist dann noch immer, auch wenn wir alle Tunnel gesprengt haben, ist die Hamas beendet, ist die Hamas zerstört? Und auf diese Frage kann die Antwort nicht eindeutig ja sein.
Trotzdem haben wir in einem der vorherigen Gespräche auch darüber gesprochen, dass die Zivilgesellschaft sich langsam wieder formiert und langsam anfängt, eine Sprache zu finden. Haben Sie das Gefühl, das ist inzwischen schon ein bisschen besser gelungen? Gibt es trotz dieser Unterstützung der Mehrheit einen Dialog, vielleicht auch eine Diskussion darüber, wie das Ganze weitergehen kann?
Es gibt mehr Opposition, es gibt mehr Demonstration, es gibt mehr Widerstand, wenn man das so nennen will. Aber das betrifft nicht die Mehrheit in der Bevölkerung. Man sieht Elemente in der Zivilgesellschaft, Elemente, selbstverständlich, die gesteuert sind von der Regierung, die sich dagegen wehren, gegen diese Demonstration, gegen diesen Widerstand, auch gegen den Willen der Verwandten, der Geiseln, die um ihre Leute bangen. Ein Indiz dafür, dass die Lage sich nicht aus unserer Sicht, das heißt der Opposition, verbessert hat, ist eben das, was wir in Meinungsumfragen als Resultat bekommen. Die Umfragen zeigen, dass die Werte von Netanyahu wieder steigen, dass er jetzt eher als Regierungschef akzeptiert wird, als sein Kontrahent Gantz. Das heißt, auch wenn in der Zivilbevölkerung es mehr brodelt, es reicht nicht aus, um diese Regierung zu stürzen, um die Haltung der Regierung zu ändern, das heißt, diesen Krieg zu Ende zu bringen.
Nach wie vor sind viele, bedrückend viele Geiseln in der Hand der Hamas. Also auch dieses Ziel ist ja in weiter Ferne, alle diese Geiseln nach Hause zu bringen. Wir erleben schreckliche Funde auch von ermordeten Geiseln. Gleichzeitig haben sich die Angehörigen sehr formiert und zumindest hier von Deutschland aus ist mein Eindruck, dass sie gerade in der letzten Zeit sehr, sehr hörbar waren. Also wir haben viel auch in westlichen Medien gesehen von veröffentlichten Videos, von auch sehr persönlichen Stellungnahmen von Angehörigen, von Geiseln, ergänzt auch durch inzwischen befreite Geiseln, die sich sozusagen dem Kampf anschließen für die Befreiung der weiteren Geiseln. Ist das nur unser Eindruck von hier oder ist das tatsächlich inzwischen eine Gruppe geworden, die auch den öffentlichen Diskurs in Israel mitbestimmt?
In Israel war diese Gruppe schon früher ganz deutlich zu hören. Die Demonstration, die in Tel Aviv stattfindet, die kennt beinahe jeder in Israel. Das ist nicht neu. Dass man auch im Ausland mehr Wirkung erzeugt, das ist eine PR-Maßnahme, das ist mehr Organisation, mehr Druck. Aber das führt alles nicht dazu, dass sich etwas in und um Gaza sich bewegt. Die Geiseln sind noch immer in Haft und wir müssen zugeben, man hätte von Beginn an sich mehr um diese Frage bemühen sollen. Man hat die Priorität von Beginn an, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, von Beginn an die Prioritäten falsch gesetzt. Man wollte zuerst mal zurückschlagen, vernichten und die Geiseln nur als Nebenprodukt zu befreien. Und am Ende haben wir nur nicht eine Zerschlagung, sondern eine sehr heftige, radikale Reaktion von Seiten Israels in Gaza, ohne aber einen Sieg über Hamas und außerdem keine Geiseln. Es gab eine Phase, wo es einen Austausch gegeben hat von Geiseln gegen verhaftete Palästinenser. Da wurden etwa 100 befreit und seitdem bewegt sich nichts. Das heißt, diese Geiselfrage, auch wenn sie mehr in Erscheinung tritt, in den Augen der Fernsehzuschauer, im Prinzip bringt es nichts.
Sie haben gerade, als wir über die zunehmende Isolation gesprochen haben, gesagt, es hat Folgen, aber es hat die falschen Folgen. Ich drehe die Frage mal um. Was müsste vielleicht auch von den Partnern in Europa und in den USA passieren, damit die Denkprozesse in der israelischen Regierung in die richtige Richtung sich verändern? Gibt es da überhaupt eine Einflussmöglichkeit von außen?
Es ist mit der Zeit immer schwieriger. Also als Historiker schaut man immer nach hinten und sagt, okay, es gab eine gute Gelegenheit, als diese Regierung geschaffen wurde, vor anderthalb Jahren, etwas mehr zu tun oder viel mehr zu tun, um zu zeigen, dass man mit dieser Regierung nicht zusammenarbeiten will. Vielleicht hätte man auf diese Art und Weise auch die Katastrophe vom 7. Oktober verhindert. Aber im Nachhinein muss es irgendwie so gehandhabt werden, dass die Israelis auch Teilnehmer an der israelischen Regierung die Vorteile sehen, wenn sie eben ihren Weg ändern. Bislang heißt es immer, wir haben keinen Vorteil, weil die Geiseln nicht befreit werden, weil die Raketen aus Gaza weitergeschossen werden und vor allem, weil die Hamas nicht kapituliert hat. Also dafür braucht man viel mehr Diplomatie, um eine neue Überlegung auch in der israelischen Regierung schmackhaft oder akzeptabel zu machen. Nur indem, dass man immer warnt oder Strafmaßnahmen gegen Israel ergreift, führt es zu nichts. Also wenn man zum Beispiel, das ist ja für mich persönlich immer ein Problem, wenn man die israelische Akademie boykottiert, das heißt die Beziehung zu den israelischen Universitäten abkapselt, bewegt es die israelische Regierung nicht in die richtige Richtung. Die achten sowieso nicht auf das, was in der Universität passiert. Also statt diese Art von Strafmaßnahmen oder Warnungen oder Sanktionen sollte man also auch Zuckerhut irgendwie anbieten und nicht nur Peitsche. Das ist die Aufgabe der Diplomatie.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal in die USA blicken. Heute, während wir aufzeichnen, wissen wir zwar, dass es einen Schuldspruch der Jury gegen Trump gegeben hat. Es gibt noch kein Strafmaß. Trotzdem erleben wir ja einen vollkommen absurden Präsidentschaftswahlkampf im Moment. Was ist der Blick der israelischen Regierung? Ist das ein Hoffen darauf, mit Trump besser klarzukommen als mit dem zuletzt kritischen Biden? Und ist diese Hoffnung realistisch, dass es tatsächlich diesen Ausgang des Präsidentschaftswahlkampfs gibt aus Ihrer Sicht?
Aus der Sicht der israelischen Regierung ist auf jeden Fall ein Erfolg von Trump oder noch besser, der Erfolg der Republikaner, der große Vorteil. Republikaner tendieren eher, diese Art von israelischer Politik zu unterstützen. Ergo ist man für den Erfolg der Republikaner, wenn auch der Trump gewählt wird, so denkt man dort, ist es ein Vorteil im Vergleich zur Wahl von Wiederwahl von Biden. Man muss selbstverständlich also die Figuren hier kennen. Biden war eigentlich der Mann, der Israel am ehesten unterstützt hat auf internationale Bühne. Für die Interessen von Israel ist Biden viel besser als Trump. Und dazu, Trump ist unberechenbar. Man kann nie wissen, ob er nicht also mit Netanyahu auch abrechnet, weil er eben Trump im Jahr 2020 nicht unterstützt hat und die Wahl von Biden akzeptiert hat. Das heißt, es gibt hier noch Imponderabilien im Spiel. Aber im Großen und Ganzen ist es für diese Regierung und für Netanyahu persönlich eben vorteilhafter, wenn die Republikaner und Trump gewinnen. Und deswegen spielen die auch auf Zeit. Denn wenn man mit Biden verhandeln muss, dann muss man eben über die Zwei-Staaten-Lösung verhandeln. Und das ist das absolute No-No für diese Regierung.
Wir werden uns wieder unterhalten, nicht nur über Amerika, sondern vor allem über die Situation in Israel, die sich ja im Grunde tagtäglich verändert. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke heute, Moshe Zimmermann. Danke, dass Sie wieder unser Gast waren.
Ich bedanke mich für das Zuhören.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de. Thank you.